Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Die Psalmen sind wie eine atemberaubende Reihe von Perlen. Den vorausgegangenen Psalm 7 beendeten wir mit der freudigen Gewissheit, dass Gott unser Heil und unser Retter ist und dass er allein der gerechte Richter war, ist und sein wird. Heute lesen wir Psalm 8. Seien Sie hierzu herzlich willkommen. Psalm 8 verkündet Christus als Retter und seinen endgültigen Sieg. Wie ist das möglich? Immerhin gehören die Psalmen zum Alten Testament und damit in die Zeit vor der Geburt Jesu Christi. Nun, Psalm 8 wird als messianischer Psalm bezeichnet, da er im Neuen Testament in direktem Bezug zu dem Messias, dem gesalbten Herrn, zitiert wird. Psalm 8 wird im Neuen Testament dreimal genannt. Jesus selbst zitiert ihn im Matthäusevangelium Kapitel 21, in dem von seinem Einzug in Jerusalem berichtet wird. Vers 15 spricht dort von den Kindern, die im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohn Davids. Und in Vers 16 heißt es weiter, die hohen Priester und die Schriftgelehrten sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Mit anderen Worten, Jesus weist die Priester und Schriftgelehrten an, doch die Schrift, in diesem Fall Psalm 8, genauer zu lesen, damit sie auch verstehen können, was hier geschieht. Das zweite neutestamentliche Zitat aus Psalm 8 finden wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 27, im sogenannten Auferstehungskapitel. Da heißt es, alles hat er unter seine Füße getan. Dies entspricht Vers 7 in unserem Psalm 8. Paulus erklärt dazu im nachfolgenden Vers 28, wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Wir ahnen vielleicht schon, dass Psalm 8 nicht nur von heute redet, sondern auch von einer Zeit, die noch kommen wird. Am klarsten wird dies in dem Brief an die Hebräer in Kapitel 2 erläutert. Ich lese die Verse 5 bis 8. Denn nicht den Engeln hat er untertan gemacht, die zukünftige Welt, von der wir reden, es bezeugt aber einer an einer Stelle und spricht, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt. Alles hast du unter seine Füße getan. Wenn er ihm alles unter die Füße getan hat, so hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Soweit aus dem zweiten Kapitel des Hebräerbriefes, die Verse 5 bis 8, in denen eine längere Passage aus Psalm 8 wiedergegeben wird. Noch sehen wir nicht, damit werden wir wieder darauf aufmerksam gemacht, dass wir heute in einer Zeit leben, in der ihm, Jesus Christus, noch nicht alles für uns sichtbar unterworfen ist. Folglich bedeutet dies, dass Psalm 8 eine zukünftige Zeit meint. In dem folgenden Vers 9 im Hebräerbrief wird der deutliche Bezug zu Jesus Christus hergestellt. Dort steht, den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre. Denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Soweit Hebräer 2, Vers 9. Alle diese Zitate aus Psalm 8, die im Neuen Testament vorkommen, reden von Jesus Christus, dem Gesalbten. Also kann man die Schlussfolgerung ziehen, der messianische Psalm 8 spricht von Jesus. Und nun die Ouvertüre ertönt. Aus Psalm 8 lese ich Vers 2. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Dieser Ausruf ist nicht nur der Beginn des Psalms, sondern bildet quasi den Rahmen, denn am Ende in Vers 10 erklingt es wieder. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Wir wissen, dies bezieht sich nicht auf die gegenwärtige Stunde, in der wir leben. denn Gottes Name ragt nicht hervor in der Welt von heute. Kürzlich hörte ich einen alten Mann, der sich an der Schwelle zur Ewigkeit befand, Gottes Namen in der unerhörtesten Weise gebrauchen oder genauer gesagt missbrauchen. Und auf der Straße kreuzte ich den Weg einer netten, alten, gepflegten Dame, doch oh Schreck, was konnte sie fluchen? Der Name Gottes erhält in dieser Welt bisher wirklich keine Exzellenz, keine Hochachtung. Tatsächlich reden die Menschen heutzutage nicht viel über Gott. Auch in den Nachrichten wird Gott nie erwähnt. Er macht Neuigkeiten, wird aber selbst nie ins Bild gerückt, höchstens in Form von Naturkatastrophen. Denken die Leute vielleicht, dass Gott herumläuft und schaut, wo er Häuser zerstören kann? In US-amerikanischen Versicherungsverträgen werden Naturkatastrophen, wie zum Beispiel Feuer, als gottgegebene Ereignisse bezeichnet. Es scheint, dass nur in diesem Bereich Gott mit ins Spiel kommt. Alles Übel wird irgendwie ihm zugeschoben. Ansonsten wird er ausgelassen, absichtlich nicht erwähnt. Sein Wort ist in den Schulen immer weniger erwünscht. Die ach so offen liberal Denkenden sagen, dass jeder gehört werden muss. Sie sagen auch, dass zum Beispiel Pornografie erlaubt sein muss, damit die persönliche Freiheit eines jeden nicht eingeschränkt wird. Ich frage mich allerdings, hat ein Christ nicht auch einen Anteil an der eingeforderten Freiheit? Ich wünschte mir zum Beispiel für meine Kinder und Enkel, dass an den Schulen gebetet wird. Und Sie? Ich möchte öffentliche Anerkennung für Gott und seine Werte und die Freiheit, danach zu leben. Habe ich in diesem freiheitsliebenden Land keine Freiheit mehr? Nein, der Name des Herrn ist heutzutage, im Widerspruch zum Anfang von Psalm 8, nicht herrlich auf der ganzen Erde. Neulich schaute ich mir im Fernsehen eine spannende Dokumentation über eine Besteigung des Mount Everest an. Oben auf der Spitze tobte ein Sturm. Dieser alte, hohe Berg trotzte den Menschen und machte ihnen klar, dass der Mensch nichts ist. Aber von Gott wurde in dem Film auch nichts gesagt. Dabei ist er es doch, der die Berge geschaffen hat. Der Berg selbst ist nur eine Anhäufung von Fels, Eis und Geröll. Er kann nicht sprechen und sagen, dass der Mensch winzig ist. Aber Gott spricht zu den Menschen, auch auf der Bergspitze. Dort können sie erfahren, wie unbedeutend sie sind. Sie haben jedoch nicht gelernt, wie groß Gott ist. In der Dokumentation redeten sie nur über die großartige Natur. Verstehen Sie, was ich meine, wenn ich sage, dass Gottes Name in dieser Welt heute nicht herrlich ist? Woran liegt das? Nun, wir können seine Herrlichkeit nur im Glauben erfassen. Aber eines Tages wird sie offenbar werden, das heißt für alle sichtbar. Psalm 8 ist gemäß Vers 1 ein Psalm Davids. Es gibt daher viele Theorien, die diesen Psalm ausschließlich auf Davids Leben beziehen. Wenn irgendwo in seinen Psalmen etwa von dem Tod eines Sohnes die Rede ist, dann wird gleich vermutet, es handelt sich um den Sohn Davids und Bathsebas. Jedoch geht es in Psalm 8 um viel Größeres und Tieferes. Einer meiner Professoren verpasste dem Psalm 8 den Titel »Sterne und Säuglinge«. In der Tat, dieser Psalm reicht von den himmlischen Regionen, vom Mond und den Sternen bis hinunter zu den Babys. Hören Sie noch einmal Vers 2 und gleich anschließend Vers 3. »Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen.« Ich denke, der Herr Jesus machte den Wahrheitsgehalt dieser Verse deutlich, als er verkündete, »Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.« So heißt es in Matthäus 8, Vers 3. Und wie vorhin schon gehört, als Jesus in Jerusalem einzog, erklang es aus dem Kindermund, »Hosianna, dem Sohn Davids.« Ich meine, dieser Einzug war noch nicht besonders triumphal, sondern nur ein schwacher, vorausgeworfener Schatten der Tatsache, dass er wiederkommen wird zur Erde, um sein Königreich aufzurichten. Das wird ein wahrhaft triumphaler Einzug des Königs der Könige sein. Bis dahin stehen Buße und Umkehr auf dem Programm. Wir müssen wie kleine Kinder werden, all unseren Hochmut ablegen und in schlichtem Glauben hinzutreten. Wie unfassbar gewaltig ist der Glaube eines kleinen Kindes. Aber auch wir können mit unserem Psalmisten staunen und anbeten. Ich lese Vers 4. Wenn ich sehe die Himmel deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Hier begegnen wir Gott, dem Schöpfer. Er hat den Mond und die Sterne bereitet, das heißt an ihre Stelle gesetzt. In meiner Heimat in Südkalifornien betrachte ich nachts oft den Mond und einen besonders hellen Stern im Südwesten, also irgendwo weit über dem Südpazifik. Warum er wohl gerade dort platziert ist, habe ich mich manches Mal gefragt. Einfach, weil er, der Schöpfer, ihn dorthin gestellt hat. Er wollte es so. In meinem Studierzimmer habe ich ja auch gewisse Bücher an einem bestimmten Platz. Ich habe sie so arrangiert, wie ich es wollte. Und die Himmel sind eben seiner Fingerwerk. Weil es um die Schöpfung geht, spricht das Wort von seinen Fingern. Die Schöpfung ist das Werk seiner Finger. Wenn es um Rettung geht, spricht das Wort übrigens vom Arm des Herrn. Zum Beispiel in Jesaja 53, Vers 1. Der Arm drückt seine Stärke aus. Fingerwerk beschreibt dagegen feine künstlerische Präzisionsarbeit. Der Evangelist John Wesley meinte, Gott mache bei der Schöpfung von Himmel und Erde keine halben oder ungenauen Sachen. Mich erinnert das Fingerwerk an die präzise, vollkommene Arbeit einer Stickerei oder Häkelei. Gott legte seinen Glanz und seine Herrlichkeit auf sein Kunstwerk namens Schöpfung. Es erscheint uns großartig. Wir erkennen sozusagen das Strahlen in der Schöpfung. Allerdings beten wir nicht die Schöpfung an, sondern den Schöpfer. In Psalm 8, Vers 5 heißt es dann weiter, »Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?« Immer noch gibt es viele Menschen, die an dieser Frage arbeiten und darüber forschen. Was ist der Mensch? Der Mensch ist zweifelsohne ein kompliziertes Geschöpf. Deshalb gibt es Wissenschaftler, die herausfinden wollen, wie er denn zu einem menschlichen Wesen geworden ist. Die Bibel sagt, dass Gott uns geschaffen und auf die Erde beordert hat. Dann ging der Mensch Abwege, wendete sich von Gott ab und glaubte ihm nicht mehr. Das war ungehorsam. So stellt sich uns die Folgefrage, warum sollte Gott unser gedenken? Warum will Gott den Menschen nicht einfach beseitigen, ihn schlicht loswerden? Denn der Mensch hat auf ganzer Linie versagt. Das hören wir nicht gerne, wir hören viel lieber von Erfolgen, aber die Menschen haben die Erde doch geradezu heruntergewirtschaftet. Was ist denn also der Mensch, dass Gott seiner gedenkt und des Menschen Kind, dass er sich seiner annimmt? Hier nun kommt der Grund, warum der Mensch Gott wichtig ist. Vor über 2000 Jahren besuchte Jesus Christus die Menschen. Er kam auf die Welt, starb an einem Kreuz, um uns wissen zu lassen, dass Gott uns liebt. Wir dagegen haben nichts zu bieten. Verdient haben wir es also nicht, gerettet zu werden. Es ist reine Gnade. Ob es noch andere bewohnte Planeten gibt, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass Christus auf keinen anderen Planeten ging und dort am Kreuz gestorben ist. Er kam zu diesem Zwecke zu uns. Der Grund? Er liebt seine Menschen. Er stattet sie sogar mit Ehre und Herrlichkeit aus. Wir lesen hierzu weiter in Psalm 8 in den Versen 6 und 7. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Gott übergab dem Menschen die Herrschaft über sein Schöpfungswerk. Der Mensch jedoch verlor diese Vollmacht. Er hat keine Kontrolle mehr über die Welt. In der Wissenschaft beispielsweise ging der Mensch lange davon aus, dass er alles in der Hand hat. Wir sehen das Ergebnis. Die Erde wurde bisher zunehmend verschmutzt und zerstört. Es sieht so aus, als würde sie zu einer riesigen Müllhalde mutieren. Der Mensch ist auch durch seine wissenschaftlichen Erkenntnisse und die entsprechende Anwendung verantwortlich für die Zerstörung der Erde. Wer bis dato die Wissenschaft nicht sinnvoll benutzt, sondern sie auf dem Altar verehrt hat und nun aus dieser Abwärtsspirale heraus möchte, der kehre um und nahe sich zu Gott. Denn dieser kann retten. Ja, Gott hat seinen Sohn zum Herrscher über die Werke seiner Hände gemacht. Alles hat er unter seine Füße gelegt. Wenn Jesus wiederkommt, wird dies auf Erden realisiert werden. Er herrscht. Ich lese weiter ab Vers 8. Der Mensch herrscht über Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Gott hat alles geschaffen. Er ist der Schöpfer. Er schuf alle Tiere auf Erden. Er schuf auch sie und mich. Paulus erklärt im Brief an die Römer, Kapitel 1, Vers 20, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Das bedeutet, wir können Gottes Werke als solche durch Hinschauen und Wahrnehmen erkennen. Die Schöpfung trägt Gottes Herrlichkeit. Und eines Tages wird sein Name herrlich sein auf der ganzen Erde. Wir leben noch in einer Zeit, in der, nach Römer 8, Vers 22, die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt, in Erwartung der Erlösung. Gott ist über der ganzen Schöpfung. Seine Herrlichkeit ist über den Himmeln. Und dort droben bei ihm ist auch derjenige, der vor 2000 Jahren als kleines Kind in Bethlehem geboren wurde. Er sitzt nun zur Rechten Gottes. Noch können wir ihn lediglich im Glauben sehen. Ich lese hierzu aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der der Geist ist. Und Johannes erklärt, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Soweit aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, der 2. Vers. Und so kann der Psalmist im abschließenden Vers von Psalm 8 gleich einer Hymne ausrufen, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Liebe Zuhörer, das sind doch herrliche Aussichten für ein Kind Gottes. Unter dem Eindruck dieses herrlichen Psalms 8, in dem auch der endgültige Sieg Christi, des Messias, verkündet wird, verabschiede ich mich von Ihnen und freue mich auf ein Wiederhören.